Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Grüß dich, Anna, hallo.
Hallo, Konrad.
Bist du wach oder im Berlinale Schlaf-Trance-Zustand?
Ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam ist bei uns hier allen auf diesem Festival die Luft raus. Es sind noch 2 Tage, die vor uns liegen und ich glaube, wir machen alle am Sonntag, wenn alles vorbei ist, 3 heilige Berlinale-Kreuze.
Also, Anna Wollner, unsere Filmexpertin auf der Berlinale unterwegs, trotzdem für uns am Telefon, um über 3 aktuelle Filme zu sprechen. Und lass uns doch zuerst dann auch passend über den Eröffnungsfilm der Berlinale quatschen.
Unbedingt und sehr gerne.
Hail Caesar heißt der, Coen-Brüder, ne? Ist das so ein typischer Coen-Film?
Ja, es gibt ja eigentlich diesen typischen Coen-Brüder-Film überhaupt nicht, weil sie sich eigentlich mit jedem Film neu erfinden und mir auch im Interview erzählt haben, dass es eigentlich genau auch das ist, was sie ausmacht, nämlich, dass sie immer einen komplett anderen Film machen als den davor. Nun war der letzte Film der Coen-Brüder Inside Llewyn Davis, diese melancholische Musiknummer mit Oscar Isaac, der durch die frühen 60er in New York läuft, immer so einen Schritt hinter Bob Dylan hinterher. Und jetzt, ja, Hail Caesar ist schrill, lustig, starbesetzt, ist eine Liebeserklärung an das alte Hollywood der 50er Jahre, denn in genau dieser Zeit spielt der Film und dann auch noch passenderweise in einem Filmstudio, in den Capitol Studios, und es ist wirklich so eine Nummernrevue mit ganz vielen Zitaten an alte Filme gespickt, so als Liebeserklärung, und es ist ja so ein Schaulaufen der Stars, auch wenn man sich mal guckt, wer da alles mit dabei ist. George Clooney spielt mit, Channing Tatum, Scarlett Johansson, Josh Brolin, Tilda Swinton, Frances McDormand. Das ist eigentlich wirklich dieses Coen-Brüder-Universum, was sich hier wieder als Schauspieler auf der Leinwand versammelt und dann eben auch in diesem doppelten Spiel, weil Josh Brolin spielt einen Fixer in diesem Capitol-Studio, so eine Art Mädchen für alles, der dieses Studio zusammenhält, weil die Studiobosse, die sitzen auf der anderen Seite Amerikas in New York und zählen eigentlich nur das Geld. Und es gibt nun eben verschiedene Episoden. Es gibt den Star des Studios, der in einem Historienfilm vor der Kamera steht. Es gibt Scarlett Johansson spielt eine Wassernixe, die schwanger ist, nicht verheiratet ist und nun händeringend ein Mann für das ungeborene Kind gesucht wird, der als Vaterersatz dienen kann. Channing Tatum steppt in einem Matrosenanzug und eben dieser Burt Whitlock, also George Clooney, der Star, der wird entführt und dann auch noch ausgerechnet von Kommunisten, die sich die Zukunft nennen und Hollywood versuchen zu unterwandern. Es sind Drehbuchautoren, die hier am Werk sind. Und dann alles zusammengehalten eben von Josh Brolin, der hier die Fäden zusammenhält. Und das ist natürlich aber witzig. Der Film hängt in der Mitte ein bisschen durch. Also es gibt so ein paar Stellen, die hätten einfach noch bissiger sein können. Aber ansonsten ist es natürlich vor allem eines Eröffnungsfilms für die Berlinale absolut würdig. Aber ich glaube, am Ende wird es jetzt gar nicht so der Kultfilm der Coen-Brüder werden, sondern ein Film, der amüsant und unterhaltsam ist und an den man sich gerne zurückerinnert.
Gewissermaßen dann aber eben doch ein typischer Coen-Film, in dem Sinne, dass die sich da wieder komplett neu erfunden haben.
In diesem Sinne ja eigentlich schon, und ich bin echt gespannt, was jetzt als nächstes kommt.
Das kann auf jeden Fall sein. Der zweite Film, den du uns vorstellen möchtest, heißt Zoolander 2. Und ich will mal sagen, das klingt so böse, aber da wird Justin Bieber umgebracht, oder? Und das ist ja wahrscheinlich ein Topos, wo vielleicht manche Leute sagen, ach, das ist ja interessant.
Man könnte vielleicht auch sagen, das ist das Beste am Film, nur leider ist das hier natürlich auch es ist auch nur hier eine Illusion, also Justin Bieber überlebt den Film natürlich, es ist alles nur passiert auf der Leinwand, also keine Angst, Justin Bieber bleibt uns erhalten, aber das ist das, was Ben Stiller und Owen Wilson hier natürlich in ihrem Comeback als Derek Zoolander und Hansel als Mode-Ikonen ja vereint, dass eben am Anfang des Films 6 Popstars tot am Boden liegen und eben diesen berühmten Derek Zoolander-Blick imitieren, diesen Blues-Stil-Blick. Es ist doof, dass wir Radio machen, denn sonst würde ich jetzt vormachen, wie er geht. Also dieses leichte Ansaugen der Wangenknochen und so ein bisschen bescheuert nach vorne gucken, wenn man mal jetzt in der letzten Zeit Bilder von Ben Stiller gesehen hat, der hat das erfunden, der hat das perfektioniert und die Popstars machen ihm das eben nach. Nur das Doofe ist, dass sie diesen Blick eigentlich nicht überleben. Es ist also eine große internationale Verschwörung, die ja aufgeklärt werden muss. Derek Zoolander und Hansel haben ihr Comeback in der Modewelt, haben Interpol an ihrer Seite, beziehungsweise Penelope Cruz mit sehr, sehr großen Möpsen als ehemaliges Bademodel. Und ja, wer den ersten Film kennt, der weiß natürlich, wer hinter all dem steckt, nämlich Modezar Mugato von Will Ferrell gespielt. Und es ist natürlich absolut albern, es ist übertrieben, es ist hysterisch, es ist schrill, es ist retro-cool. Es macht unglaublich Spaß, diesen Film zu gucken und allein schon die ganzen Gastauftritte zu zählen.
Also, Tommy Hilfiger, Lewis Hamilton, Justin Bieber, Skrillex, ASAP Rocky, MC Hammer, was ist denn da los?
Benedict Cumberbatch nicht zu vergessen.
Stimmt, Anna Wintour. Mit langen Haaren, ne?
Ja, es ist halt einfach dadurch, also ganz viele Größen der Modewelt spielen mit in
und
dieser
sich selbst.
Verschwörung, haben am Ende eine gemeinsame Geheimbundszene, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen von diesem Film. Und die machen einfach alle mit, weil Ben Stiller angefragt hat, beziehungsweise Benedict Cumberbatch hat sich zum Beispiel auch aufgedrängt und
echt?
Gesagt, ey, wenn du Zoolander 2 machst, dann will ich unbedingt mit dabei sein, und die sind sich auch für nichts zu schade. Und das ist halt so ein bisschen, das ist Anarchie pur, was da auf der Leinwand passiert. Viele werden die Augen runzeln und ich kann auch immer nicht verstehen, wenn Leute Adam Sandler und Ben Stiller miteinander verwechseln, weil die beiden wirklich komplett unterschiedlich sind, komplett anderen Humor machen. Adam Sandler ja Pupswitze und Ben Stiller wirklich diese Anarcho-Komödien raushaut, eine nach der anderen. Und bei Zoolander 2 in Amerika ist er nicht ganz so gut angekommen, aber ich habe wirklich sehr, sehr gelacht, sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt. Es ist natürlich eine Komödie, bei der man nicht weiter darüber nachdenken muss, was man da gerade sieht, weil das einfach alles so albern und absurd ist. Aber gerade für solche Momente macht es ja auch Spaß, Filmkritiker zu sein.
Habe ich fast gar nicht mit gerechnet, aber Anna Wollner findet den toll. Zoolander 2 mit Ben Stiller. Wir müssen aber dann noch einmal ein bisschen ernster werden. Jetzt Colonia Dignidad. Das ist ein Film mit Daniel Brühl und Emma Watson, die ein Liebespaar spielen, ne?
Genau, die ein Liebespaar spielen, die hier eine fiktive Geschichte in ein real existierendes Setting erzählen. Der Film ist von Florian Gallenberger, der hat zum Beispiel schon Filme wie John Rabe gemacht, und Colonia Dignidad ist ein Film, ja, es ist wieder so eine deutsche Geschichtsaufarbeitung, denn diese Colonia Dignidad, die gab es wirklich, eine sektenartige Kolonie in Chile in den 70er Jahren, in der wirklich noch Nazi-Geschichte weitergeschrieben wurde. An sich ist das alles ganz traurig, dramatisch und ja, absolut erzählenswert, aber eben nicht, wie Florian Gallenberger es hier macht, weil er eben diese fiktive Liebesgeschichte da reinsetzt. Emma Watson ist eine Stewardess bei Lufthansa und Daniel Brühl ist Fotograf, der 1973 von Pinochets Geheimpolizei festgenommen wird und eben in die abgeschottete Colonia Dignidad im Süden des Landes gebracht wird. Und Emma Watson verkleidet sich als Nonne, um eben dort ihren Freund ja erretten zu können, der allerdings mittlerweile vorgibt, geistig zurückgeblieben zu sein, weil Experimente mit ihm vorgenommen worden sind. Und es geht dann eigentlich am Ende nur noch darum, wie sie es schafft, ihn da rauszuholen. Und das Ganze ist so thrillermäßig inszeniert. Es ist aber, ja, von den Fakten her hatte ich ein bisschen das Gefühl, es ist wirklich so ein abgefilmtes Wikipedia, obwohl Gallenberger sich jahrelang mit dem Thema beschäftigt hat, um eben diesen zwielichtigen Prediger Paul Schäfer, um den es eben in dieser Colonia Dignidad auch geht. Es sind ganz viele Dinge, die immer nur angedeutet werden. Der Kindesmissbrauch, der da über Jahrzehnte lang stattfand. Dann am Ende der Einfluss der deutschen Botschaft, die das alles toleriert haben. Es sind alles spannende Fakten, die hier angerissen werden. Aber über all dem steht halt diese kitschige, vollkommen nicht funktionierende Liebesgeschichte, dass das für mich wirklich, also ja, fast schon ein Totalausfall ist, dieser Film. Und Daniel Brühl, der kriegt langsam international ein Problem, weil er international, wenn es jetzt nicht gerade die Avengers sind, immer mehr ein Händchen dafür hat, sich die falschen Filme auszuwählen. Ah. Er war hier jetzt auf der Berlinale auch mit einer Verfilmung, Jeder stirbt für sich allein, Hans Fallada-Verfilmung, international besetzt, mit Emma Thompson und Brendan Gleeson auch in der Presse komplett durchgefallen, dieser Film. Und da reiht sich Colonia Dignidad in dieser Woche dann eigentlich ganz gut mit ein.
Ach schade, also auch kein Film, wenn ich mich für diese Story interessiere, zu diesem Ding, was ja immer noch als Dorf tatsächlich existiert in Chile, wo immer noch Menschen wohnen.
Nee, überhaupt nicht,
ach,
weil
schade.
Es halt einfach komplett, also es ist da, aber es wird eigentlich nur zum Mittel zum Zweck benutzt, um halt diese Befreiungsgeschichte zu erzählen. Und als ich den Film letztes Jahr in Toronto gesehen habe, auf der Weltpremiere, ich habe mich wirklich richtig geärgert in diesem Film.
In Ordnung, Colonia Dignidad, keine Empfehlung von Anna Wollner. Lass uns trotzdem vielleicht schön enden in diesem Gespräch. Du bist, wir haben es schon gesagt, gerade auf der Berlinale unterwegs. Gib doch mal eine kleine Anekdote, ein bisschen Gossip, was passiert da gerade?
Für mich sind Filmfestivals immer dazu da, Fahrstuhl-Anekdoten mit Prominenten zu sammeln. In diesem Jahr bin ich Fahrstuhl gefahren mit Emma Thompson. Das nur am Rande. Es ist natürlich, ja, die Berlinale ist fast vorbei. Es ist Donnerstagnachmittag. Es ist quasi genau jetzt eine Woche rum. Nur noch 3 Tage folgen. Die ganzen Stars sind fast schon wieder abgereist. Also die alle da waren. Also neben dem Eröffnungscast von Hail Caesar waren ja noch Julianne Moore, Greta Gerwig, Jude Law, Colin Firth, etc. da. Für mich so eine der berührendsten oder schönsten Erlebnisse, diese Berlinale war tatsächlich ein Interview mit Julian Moore, die mit 40 Fieber und Grippe dieses Interview gemacht hat, was dann auch tatsächlich 1,5 Stunden später losging als eigentlich gedacht, weil eben der Arzt nochmal vorbeikommen musste und ihr wirklich attestieren konnte oder ja musste, dass sie Interviews geben darf, ohne dass sie vom Stuhl fällt.
Aber sie hat durchgehalten, ja?
Sie hat durchgehalten, okay. Aber mit einer ganz krächzenden Stimme und da sage ich wirklich, da ziehe ich meinen Hut und sage Chapeau vor Julian Moore, die das einfach wirklich macht, weil jeder andere hätte wahrscheinlich gesagt, oh nee, ich habe einen Kratzen am Hals, ich muss jetzt erstmal eine Woche irgendwie ins Krankenhaus, aber Julian Moore hat tapfer durchgehalten, also dafür kriegt sie von mir persönlich den goldenen Ehrenbären auf dieser Berlinale, dass sie trotz ihres Viruses da so eisern durchhält.
Wenn Sie Anna Wollner treffen möchten, fahren Sie Fahrstuhl auf der Berlinale. Ich danke dir, Anna, für die Zeit mitten in dem ganzen Berlinale-Stress.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.